Bayern 3 Podcast. Mensch Otto.
Schön, dass Sie da sind, Werner Berg. Herzlich willkommen.
Dankeschön für die Einladung. Grüß Gott.
Sie kennen ja nun fast die ganze Welt. Also worin, würden Sie sagen, sind sich alle Menschen gleich, egal ob man jetzt in Afrika, in Asien, in Europa, in der Wüste, auf dem Berg oder sonst wo ist? Was haben alle Menschen gemeinsam?
Also was ich festgestellt habe, haben fast alle Menschen gemeinsam eine gewisse Gutmütigkeit.
Ehrlich?
Doch. Ich muss jetzt eines sagen, wir sind jetzt haben fast 100 Länder bereist und wurden noch nie von irgendeinem Menschen belästigt. Wir wurden noch nie überfallen. Es hat uns noch nie irgendjemand etwas Böses gewollt. Absichtlich. Noch nicht einmal. Und jetzt sind wir wirklich schon 20 Jahre unterwegs.
Da haben Sie aber auch großes Glück gehabt.
Ja, wir denken uns auch an, was das wohl liegen kann. Und es ist wahrscheinlich nur Glück sein.
Vielleicht liegt es an Ihnen und Ihrer Frau vielleicht.
Ja. Wissen wir nicht. Aber darum habe ich auch so gute Meinung von den Menschen. Ja. Weil ich noch keine schlechten Erfahrungen machen musste.
Wo leben denn die zufriedensten Menschen?
Ich denke mal, die zufriedensten Menschen, die habe ich erst kürzlich erlebt in Tansania. Das sind die Hatzabi-Buschmänner gewesen für mich. Mhm. Die leben dort in einer Region, wo praktisch normalerweise keine Landwirtschaft und nichts möglich ist. Da gibt es nur noch 800 bis 1000 Stück. Und die haben eigentlich nur einen Pfeil und einen Bogen, besitzen sonst nichts, keine Hütte, gar nichts. Die schlafen unter den Bäumen.
Was tragen die? Haben die überhaupt Kleidung?
Doch, die haben Kleidung. Sogar teilweise haben die jetzt auch schon Kleidung, also die sie bekommen haben von den Leuten, die sie treffen. Aber sie haben wirklich keinen nennenswerten materiellen Besitz. Jagen nur, müssen jeden Tag zweimal jagen, damit sie genug zu essen haben. Und wir waren mit denen unterwegs und da war wirklich so eine Harmonie und eine Zufriedenheit, obwohl eigentlich nichts da war. Die haben auch nie was vermisst, denke ich mal.
Aber woher kommt das? Glauben Sie, ich meine, das ist ja so ein Klischee, man braucht nicht viel, um glücklich zu sein, haben wir ja alle schon erlebt, dass da was dran ist. Aber je weniger, desto zufriedener, so kann man es auch nicht sagen, oder?
Ja, es kommt darauf an, wahrscheinlich, wie man geboren wird. Also wir waren ja am Baikalsee ein Jahr und haben dieses Experiment dort gestartet. Das haben wir uns eigentlich den Namen gegeben, ist weniger mehr, weil wir ja vorher in diesen Ländern, in diesen Armen unterwegs waren und immer wieder überrascht waren, dass diese Menschen, obwohl sie fast nichts haben oder arm sind, dass die trotzdem so gut drauf waren und wir haben uns bei denen so wohl gefühlt, da war eine Lebensharmonie und wir wollten das wissen, haben das auch nie verstanden und müssen jetzt im Nachhinein sagen, nachdem wir wirklich auch ein Jahr mit extrem wenig gelebt haben, dass im Wenigen die Freude über das, was man dann hat, wesentlich größer wird.
Das leuchtet mir ein, wenn schon eine Kleinigkeit was Besonderes ist, weil man ansonsten kaum was hat, dann macht einen das natürlich in dem Moment zufrieden. Wo wird am meisten gelacht auf der Welt?
In Afrika.
Ja? Ja. Auch das?
Ja, in Afrika wird am meisten gelacht. Da bin ich mir ganz sicher.
Da strahlen Sie selbst, wenn Sie dran denken.
Ja, weil wir sind ja durch Afrika jetzt erst gefahren, 13 Monate. Und die Menschen, die winken immer an der Straßenseite. Meine Frau hat Probleme gehabt mit Muskeln im Arm, weil sie ständig zurückwinken musste. Also die Kinder, die springen einen halben Meter hoch, wenn da so ein Auto kommt. Das ist verrückt.
Eine ansteckende Fröhlichkeit auch.
Ja, 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 ja.
Ist das nachhaltig? Oder beziehungsweise andersrum gefragt, wie lange dauert es, wenn Sie wieder nach Deutschland kommen, bis sich das wieder verliert?
Das hält jetzt wieder an, jetzt wo Sie mich erinnert haben, dann kommen wieder diese ganzen Stimmungen und Erfahrungen. Aber wenn man dann eine Zeit lang bei uns hier ist, zum Beispiel jetzt in dieser Jahreszeit, wir sind jetzt im Herbst nach Hause gekommen, ja, dann denkt man sich schon oft, das ist ein großer Unterschied. Weil einfach bei uns die Fröhlichkeit, zumindest die gezeigte Fröhlichkeit, nicht so groß ist. Mhm. Draußen auf der Straße.
Also Ihrer Erfahrung nach sind die Menschen da, wo sie materiell gar nicht so viel haben, zufriedener. Sie lachen mehr, sie sind fröhlicher. Ist es auch so, dass die eine größere Gelassenheit insgesamt dem Leben gegenüber haben? Also regt man sich da auch weniger auf in Afrika?
Ja, sicher. Mich hat einer erst vor 2-3 Monaten in Ruanda gefragt, ob es denn stimmt, dass man in Europa jeden Tag essen muss.
Das ist natürlich eine Frage, die wirklich nachdenklich machen kann auch. Ne? Die Frage war wirklich, also
ob man jeden Tag essen muss. Der wollte uns ein Bild verkaufen und ich habe ihn dann gefragt, was er dort dafür bekommt und halt ein wenig nach der Hintergründe, habe ihm dann was gegeben, Bild habe ich ihm keins abgekauft. Und dann hat er mir so heimlich so, stimmt es wirklich, dass in Europa die Menschen jeden Tag essen müssen? Er kommt ohne Probleme 2-3 Tage aus, hat er mir gesagt.
Und er macht das auch regelmäßig, ohne Not oder weil er einfach nichts hat?
Weil er nichts hat. Er kann nur essen, wenn er was hat, wenn er was verkauft hat. Und wenn er nichts verkauft hat, dann, das ist ja auch so diese Lebenszuversicht, die wir dort immer merken. Einfach, wenn man nicht weiß, was man am nächsten Tag hat, wir denken ja am besten bis über die Rente hinaus.
Ja klar, wir wollen alles versichern.
Bis zum Ende.
Was natürlich nicht geht. Wie nachhaltig ist auch das wiederum, wenn man solche Menschen erlebt hat, die sagen, ich muss gar nicht jeden Tag essen, ich habe zwar nichts und ich weiß auch nicht, ob ich morgen was habe, aber 2-3 Tage macht mir das auch gar nicht so viel aus. Diese Gelassenheit, wie nachhaltig ist die denn? Also wie lange können Sie sich die bewahren, wenn Sie wieder nach Deutschland kommen?
Also diese Lebensstruktur, die haben wir schon vor langer Zeit kennengelernt und die hilft mir heute immer wieder, wenn es darum geht. Ich selber bekomme ja auch Ängste, wenn man in dieser Welt ist. Ich bin hier geboren, ich habe hier gelebt.
Und man ist ja umgeben von Menschen, die von Angst bestimmt sind. Das ist es ja auch, genau, was es nicht leichter macht, richtig, also positiv zu sein.
Richtig.
Ja.
Und ich habe auch ein Leben hinter mir, wo mir immer gelernt wurde, schau nach vorne, bring was zur Seite.
Ja. Denk an später.
Ja, denk an später. Ich komme aus der Landwirtschaft, einfachen Verhältnissen. Ich muss schauen, da später was hast. Und das hilft mir da extrem, weil ich mir dann immer denke, neulich ist mir jetzt wieder so gegangen, musste ich an die Hazabe-Buschmänner denken, haben gesagt, die haben gar nichts und leben und sind glücklich. Aber es ist natürlich, man kann das nicht umsetzen. Nein. Es ist nur immer so eine Motivation.
Es ist, wie Sie sagen, wo man geboren ist, wohin man hineingeboren ist, was man natürlich auch in Kindheit oder in Kindertagen gelernt hat. Das ist ganz entscheidend fürs Leben. Ihr aktuelles Buch heißt Auszeit am Baikalsee, ein Jahr am Limit. Das ist im September erschienen. Auszeit von was?
Auszeit eigentlich von einem Leben im Überfluss. Ich habe ja gerade das schon kurz angeschnitten gehabt. Wir waren viel in arme Länder unterwegs und haben auch gesehen, dass man wenig hat, dass man dort glücklich leben kann oder zufrieden leben kann. Und wir wollten einfach wissen, wie kann man das anstellen, um hinter diese Erfahrung zu kommen, um das hautnah zu erleben. Und wir waren 2 Jahre unterwegs, sind dann nach Hause gekommen und haben gesagt, weil wir immer auch auf neue Erfahrungen aus sind, wir machen jetzt genau das Gegenteil. Wir bewegen uns nicht, keine Informationen mehr. Wir gehen dorthin, wo wir nicht mehr wegkommen, wo es keine Chance gibt, irgendwie abzuhauen. Und dort schauen wir jetzt, ob wir ein Jahr am Existenzminimum, gestützt auf unsere eigenen Talente, leben können.
In Sibirien, am Baikalsee, im Winter hat es da geschätzte minus 40 Grad.
Ja, ich habe minus 35 Grad gemessen, aber draußen auf dem Baikal hat es minus 40, minus 45 Grad. Ja.
Also wirklich am Limit für einen Mitteleuropäer. Wie oft waren Sie wirklich an Ihrem persönlichen Limit, wo Sie sich gedacht haben, hoppla, jetzt könnte es eng werden?
Ja, da gibt es verschiedene Limits. Es gibt das Limit der Einsamkeit, weil ich war ja dort ein halbes Jahr ganz allein, oder das Limit der Angst.
Also Sie waren zusammen mit Ihrer Frau, aber Ihre Frau ist dann wieder zurück?
Die ging dann im Oktober zurück, weil unser erster Enkel geboren wurde. Und ich war dann ganz alleine. Das war so überraschend gekommen. Das war auch nie so geplant, dass ich dort allein bleiben werde. Und in dieser Zeit habe ich eine Situation erlebt, die mir schwer zum Nachdenken gab. Und zwar bin ich raus auf den Baikalsee gegangen. Herrlicher, strahlender Sonnenschein, wunderschöner Tag. Der Baikal war zugefroren. Bei mir in der Bucht hat es 30 Zentimeter gehabt, das Eis. Von meinem Ausguck sah ich, dass es, soweit das Auge reicht, Eis war. Lauf raus. Plötzlich kommt ein Sturm. Das Eis unter meinen Füßen fängt zu vibrieren an. Es bricht, es reißt, fast wie eine Explosion. Und ich wusste nicht, was jetzt losgeht. Ich hatte keine Ahnung. Es wurde dunkel und der Sturm wurde immer stärker. Das Eis hat sich dann aufgelöst und dann habe ich gerade noch in letzter Sekunde wirklich das Ufer erreicht, das Rennende. Ich war vielleicht 1-2 Kilometer draußen. Und als ich dann dort im Schnee lag, dann ging es mir wirklich so und habe mir wirklich gedacht, ja, warum das alles? Da kommen wir in eine Situation rein, die man eigentlich nie erwartet und es geht so schnell. Und für mich war es wirklich dann so weit, dass ich sagen muss, das war das Äußerste, das möchte ich nicht mehr erleben.
Hatten Sie Todesangst in dem Moment?
Ja, in dem Moment, das muss man jetzt ein bisschen aufgliedern. Während ich da draußen um mein Leben laufen musste und von Scholle zu Scholle springen musste und ich nie wusste, ob die kippen oder ob die nicht kippen, in dem Moment funktioniert man irgendwie wie eine Maschine. Ja. Ich weiß nicht, da wird der Adrenalin, alles wird, da hatte ich eigentlich gar nicht so die große Angst. Aber als ich dann gesehen habe, dass der Sturm immer größer wird und dass ich wirklich nicht wesentlich näher komme, dann habe ich schon gedacht, na, ob das reicht. Und habe eigentlich schon kurz innerlich aufgeben gehabt, weil dann ist er Scholle weggerutscht.
Was
dann
ist das für ein Moment? Weil Sie sagen, Sie haben kurz aufgegeben gehabt. Wie fühlt man sich in dem Moment, wo man kurz aufgibt? Sie haben ja dann weitergekämpft. Aber ein Moment, wo man sagt, so, jetzt sterbe ich. Wie ist das?
Dieser Moment, das ist die totale Leere. Man will eigentlich nicht mehr weitergehen. Alles, was man denkt, was man jetzt macht, ist sinnlos. Man denkt nur noch dran, was kann ich jetzt tun? Oder was tue ich jetzt? Weil wenn ich das nicht mehr erreiche, wie geht's weiter? Ja, es ist eigentlich eine sehr, sehr unangenehme Situation. Ganz unangenehme.
In die Sie sich auch nie wieder begeben würden? Auch
nein.
Nicht in eine ähnliche Situation?
Nein, das ist kein schönes Gefühl für mich gewesen.
Was war denn insgesamt schwieriger, mit der Kälte zurechtzukommen oder mit der Einsamkeit in dem halben Jahr, wo Ihre Frau nicht mit dabei war?
Also die Kälte ist etwas, gegen das man was tun kann. Da kann man sich anziehen, da kann man sich bewegen.
In die Sauna gehen. Ich habe gesehen,
in die Sauna
gehen. Film, den Sie gemacht haben, da haben Sie sich so eine eigene kleine Sauna gebaut.
Ohne die wäre es zum Beispiel für mich jetzt nicht gegangen. Und das haben mir die Russen gesagt. Wenn du da rausgehst, du musst dir eine Sauna bauen, wenn sie noch so klein ist.
Aber mit was eine Sauna gebaut? Also klar, Holz und dann? Wie geheizt?
Ich habe vom Chef vom Nationalpark habe ich einen ganz kleinen Saunaofen mitbekommen aus Blech und der hat zu mir gesagt, diesen Ofen, den musst du mitnehmen, den brauchst du im Winter. Und mit diesem Ofen konnte ich dann eine kleine Sauna bauen, die war ein bisschen größer wie Hundehütte, ein bisschen höher, aber es hat funktioniert.
Und ein Loch ins Eis gehackt und dann nach dem Saunagang ins Eisloch rein. Wie kalt ist das Wasser? Also kann man im Radio gut sehen, so kalt würde ich mal sagen, oder?
Mindestens. Ja, es war wirklich sehr kalt, aber ich muss auch eins dazu sagen, wir sind ja an den Baikal gekommen und der Baikal hat ja normalerweise nicht mehr wie so 10 Grad, generell.
Auch im Sommer?
Auch im Sommer. In unserer Bucht und wir mussten uns natürlich auch waschen und Körperpflege gehört dazu und das haben wir natürlich nur im Baikal machen können.
Das heißt, da gewöhnt sich dran
mit man der gewöhnt Zeit. Sich dran und ich habe ja dann dieses Prozedere mit der Sauna, habe ich ja, wenn ich in meiner Bucht war, 2-mal die Woche gemacht und das bedeutet, es ging immer besser. Es wird immer weniger kalt.
Es wird immer wärmer. Ja. Also Sie können sich vorstellen, draußen an den Weltempfängern, wie sich die beiden Finger auseinander bewegen. Also so wird's wärmer. Ja. Gut, jetzt machen wir Folgendes, Herr Beck. Ich schreibe für jeden Gast einen Lebenslauf. Den habe ich natürlich auch für Sie probiert. Gebe ich ihn jetzt. Sie lesen ihn bitte vor. Dann werden wir das ausführlich besprechen und danach ausführlich auch über die weiteren Abenteuer sprechen, die ihr beiden, also Ihre Frau und Sie, überstanden haben und erlebt haben. Bitte schön, Ihr Leben in 10 Zeilen.
Dankeschön. Mein Name ist Werner Beck und ich bin ein Weltenbummler auf der Suche nach Freiheit. Mein größter Antrieb ist meine unstillbare Neugierde. Meine einzige Versicherung, meine Frau, auf die ich mich immer verlassen kann. Die Tatsache, dass ich seit fast 30 Jahren Diabetiker bin, hat mich eher angespannt als gebremst. Neben all den Abenteuern und Erlebnissen war die wichtigste Erkenntnis, dass man nicht viel braucht, um auf Weltreise zu gehen. Mein Blick auf unsere Welt ist heute ein anderer als früher, was ich vor allem Wilhelm Busch verdanke. Sehr schön.
Gut, dann fangen wir doch gleich mal vorne an. Also Werner Beck, geboren am 5. April 1956 in Wechingen, welches im Nördlinger Ries liegt.
Richtig.
Stimmt's?
Ja.
Und da leben Sie heute noch.
Bin ich geboren und lebe heute, naja.
Ja. Das ist der Gegenpol, der Ruhepol zu all diesen Reisen, die Sie gemacht haben. Den brauchen Sie?
Ja, den brauche ich schon. Denn ich wäre niemals zum Beispiel Auswanderer oder so. Ich habe Familie, wir sind eigentlich ganz normal. Wir sind wirklich eine ganz normale Familie. Wir haben ein kleines Häuschen.
Naja, ganz normal.
Ja,
so. Das würde ich bezweifeln.
Ja, wir haben ein kleines Häuschen, ich habe zwei Kinder, zwei Enkelkinder und das gehört natürlich genauso zu meinem Leben, wie das unterwegs sein.
Was sagen eigentlich die Kinder? Die haben sich inzwischen wahrscheinlich abgefunden damit, dass die Eltern verrückt sind, aber
ja,
wie war es denn am Anfang?
Die sind vielleicht jetzt ganz froh, weil früher habe ich sie immer mitgezerrt, wie sie noch jung waren, haben sie mit dem Wohnwagen, unsere ersten Touren waren mit dem Wohnwagen, da mussten sie dann immer mit und jetzt denken sie, na, jetzt geht der Aldi endlich mal alleine los mit seiner Frau.
Aber es ist auch schön, so einen Ruhepol zu haben, wenn ihr dann wieder zurückkommt nach so einer jahrelangen Reise, dann steht zu Hause schon der Schweinebraten am Tisch. So stelle ich mir das vor.
Genau.
Ist das so?
Genauso ist es. Das ist das Schöne bei uns. Wir haben das Haus unserer Tochter übergeben. Wir müssen uns ja nicht mehr darum kümmern. Und wenn wir nach Hause kommen, dann ist der Kühlschrank voll. Sauerbraten stand
beim aufgeräumt letzten, ist.
Aufgeräumt ist, Sauerbraten stand auf dem Tisch und dann wird gefeiert.
Sie sind aufgewachsen auf dem Bauernhof.
Ja.
Da muss man viel mithelfen.
Ja.
Das ist als Kind oft spaßig, aber nicht immer.
Ja.
Hatten Sie damals schon Fernweh? Haben Sie sich damals schon gewünscht, ich wäre gern weg hier?
Na, damals, ich bin wirklich sehr einfach aufgewachsen, da waren solche Gedanken gar nicht möglich. Aber ich war oft froh, als ich dann weg war von der Arbeit. Ich bin dann öfters ausgebüxt, morgens zum Fenster raus, weil der Vater war Schmied und da muss man ja immer helfen und die Mutter Landwirtschaft. Und ich habe dann immer abgewägt, naja, wenn jetzt heute einen Tag die Freiheit genieße, was für Konsequenzen musst du aushalten? Und ich habe das als Spiel damals schon öfters getrieben.
Wie waren denn die Konsequenzen?
Ja, die Konsequenzen waren so, dass ich natürlich dann Hausarrest bekam und dass der Vater natürlich, dass ich Ärger bekommen habe.
Na klar. Ein Weltenbummler auf der Suche nach Freiheit. Sind Sie das, ein Weltenbummler? Also bummeln Sie da so vor sich hin? Ist es das, was Sie tun, sich treiben lassen?
Ja und nein. Dieses Wort Weltenbummler, das ist immer so, naja, man lässt sich so treiben. Das können wir und meine Frau, das können wir uns einfach nicht so. Wir wissen das nicht, warum, weil wir sind sehr neugierig. Wir waren jetzt wieder unterwegs in Afrika, haben für Äthiopien haben wir 6 Wochen gedacht, dass wir brauchen. Dann ist Visa gar nach 3 Monaten, dann haben wir ausreisen gemusst, weil wir einfach zu neugierig sind.
Es so viel zu sehen gibt.
Ja, weil es einfach, und auch am Baikal, wir waren dort auch wirklich so neugierig auf dieses Leben. Es ist die Neugierde, es ist kein Bummeln, eigentlich
die, nicht. Die Neugierde worauf? Auf was?
Die Neugierde auf neue Erfahrungen. Und vor allen Dingen auf Erfahrungen, die wir noch nicht kennen. Und diese Erfahrungen, die haben uns immer den Horizont, unseren Blickwinkel, wahnsinnig vergrößert.
Je öfter man reist, je weiter man wegfährt, desto furchtloser wird man auch. Also neue Erfahrungen heißt ja nicht immer, dass es schön sein muss. Es kann ja auch erschreckend sein zum Teil, was man da so sieht.
Ja.
Wir haben die Armut ja schon angesprochen.
Ja. Ja, aber ich muss sagen, je länger man unterwegs wird, man wird nicht, glaube ich, nicht umso mutiger, man wird umso erfahrener. Und umso erfahrener man wird, umso rationeller verhält man sich auch. Wir merken immer ziemlich schnell, wenn irgendwo wir übernachten wollen, wenn was nicht stimmt, fahren wir einfach weiter. Das sind dann so Instinkte.
Können Sie ein Beispiel nennen, woran merkt man das, dass was nicht stimmt?
Ja, das ist ganz komisch. Wir fahren jetzt irgendwo in Afrika, suchen uns Übernachtungsplatz. Dort in der Nähe ist es nichts um uns rum, gar nichts. Aber
also wirklich in der Wildnis?
In der Wildnis, ja. Aber irgendwie bekommt einen dann so ein Gefühl, ja, das stimmt irgendwas nicht. Es ist nicht definierbar, wir wissen es nicht. Und wenn wir beide das Gefühl haben, dann fahren wir einfach weiter.
Naja, und bis jetzt hat sie ihr Gefühl ja auch noch nie getrogen.
Ja, das ist toi, toi, toi. Das stimmt. Hoffen wir, dass das so bleibt.
Sie waren ja nun wirklich in fast 100 Ländern. Ihre erste Weltreise, das ist 2003 losgegangen im
Richtig,
Endeffekt.
Ja.
Waren Sie 2 Jahre unterwegs durch 22 Länder, unter anderem Indien, Kuba, China, Jemen, Nepal, Libanon. Wo habt ihr am besten gegessen?
In China.
Echt?
Ja. 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 Ich nehme normalerweise immer auf Reisen ab. In China habe ich 3 Kilo zugenommen in 7 Wochen.
Ja? Ja. Das Essen, das man dort bekommt oder das Sie bekommen haben, hat das irgendwas damit zu tun, was man hier so beim Chinesen kriegt?
Nein, eigentlich nicht. Das ist bei uns schon europäisiert. Ich mag es auch ganz witzig, wie in Chengdu, da gibt es ja so scharfe Essenszubereitungen, die kann man kaum essen, aber sowas liebe ich doch. Ich liebe es vielfältig. Und auch stark gewürzt, und das bietet die chinesische Küche für uns.
Mhm, großartig. Was sind da so Spezialgerichte? Was war Ihr Lieblingsgericht?
Das Lieblingsgericht war eigentlich in Chengdu der Feuertopf.
Feuertopf? Ja. Das klingt schon scharf.
Das ist ja wirklich scheiße. Meine Frau, die hat da dann nur probiert, aber ich habe das dann doch essen können.
Was ist da drin?
Das ist so Hähnchenfleisch und da sind viel Paprika und es ist eigentlich wie ein Gulasch, schaut es aus, ist rot wie Feuer und schmeckt wie Feuer. Mhm.
Also da kann man natürlich einiges erleben, so gerade auch kulinarisch, wenn man in so vielen Ländern unterwegs ist. Gab es auch wirklich brenzlige Situationen? Sie haben vorhin gesagt, Sie sind nie überfallen worden, aber ich habe gelesen von einer Geschichte im Iran, wo ihr ja verhaftet worden seid.
Ja, im Iran, das war eigentlich unser schwärzester Tag, den wir erlebt haben, denn wir waren dort unterwegs auf unserer ersten großen Reise und sind eigentlich schon fast links ab. Bogen gewesen, vor hinten dann fährt der Taxi rein in unser Auto mit über 120, der Fahrer war unter Heroin, das sind so 80%, wie wir da erfahren haben, unter Heroin, diese Leute, die da fahren, haben das Auto umgeworfen und da dabei das Tragische war, den Fahrer und seine beiden Frauen, die im Auto saßen, ist nichts passiert, uns Gott sei Dank auch nichts Wesentliches, aber ein einjähriges Kind wurde dabei getötet, es saß bei der Frau auf dem Beifahrersitz und die haben uns dann, wir waren sofort schuldig, wollten uns auch sofort, da gab's ja so Container, das war im BAM, wo dieses große Erdbeben war, die hatten da noch gar kein richtiges Gefängnis, wollten sie uns in einen Container rein, wo 10 Männer drin waren, bei 40 Grad Außentemperatur. Und ja, dann waren wir dort wirklich 14 Tage festgesessen.
In diesem Container?
Nicht in diesem Container, meine Frau hat gesagt, da gehen wir nicht rein. Dann waren sie gnädig mit uns und haben uns in unserem Auto unter Bewachung die erste Nacht schlafen lassen. Und ja, wir haben dann ein ganz großes Glück gehabt. Meine Frau hat, ich weiß nicht warum, sie macht es einfach, sie macht oft so tolle Sachen, einfach ein paar Fotos gemacht. Und anhand dieser Fotos konnten wir uns im Nachhinein rechtfertigen, dass es eigentlich nicht so gewesen sein kann, wie alle Leute geschildert haben und die Polizei, sondern hier sind Fotos und das ist Realität. Und nach 14 Tagen konnten wir dann frei und weiterfahren und derjenige, der den Unfall verursacht, wurde eingesperrt, obwohl er Kind verloren hat, wegen fahrlässiger Tötung seiner eigenen Kinder im Iran.
Was wäre euch passiert ohne diese Fotos?
Ja, das wissen wir eigentlich gar nicht so genau. Ohne diese Fotos, denke ich mal, wären wir dort festgehalten worden. Den Gedanken haben eigentlich nie so. Vor allen Dingen meiner Frau ging es natürlich in dieser Zeit ganz schlecht, wenn so ein Kind umkommt, egal ob man schuld ist oder nicht.
Klar.
Das ist eine Tragödie.
Aber seitdem immer ein Fotoapparat dabei.
Den haben wir sowieso dabei.
Kann ja kurz dazu sagen, Ihre Frau hat auch uns vor dem Gespräch fotografiert. Ich weiß nicht, ob sie ahnt, dass irgendwas passieren könnte. Hoffen wir nicht. Nein, wir machen hier keinen Quatsch. Wie ist es mit den Fortbewegungsmitteln? Da gibt es auch die unterschiedlichsten, die man da so weltweit erleben kann, oder? Was hat Ihnen am meisten Spaß gemacht?
Also wahnsinnig viel Spaß haben wir gehabt mit dem Hundeschlitten in Lappland. Und das Originellste, halt nein, das Alleroriginellste, denke ich mal, war in Indien, in Kerala, der Shankar. Das war ein Tempelelefant. Den haben wir uns für 3 Wochen gemietet.
Da kann man sich Elefanten mieten?
Ja, so einfach geht's nicht. Wir haben da einen Inder kennengelernt, der dann Beziehungen hatte. Der hat dann gesagt, ja, ich habe gesagt, möchte mal mit einem Elefanten ein bisschen da unterwegs sein in Indien. Ja, könnte gehen. Und dann hat es funktioniert und da waren wir da 3 Wochen unterwegs. Und
wie sitzt sich's da oben auf so einem Elefanten?
Unbequem. Und meine Frau, wir mussten ja zu zweit auf einem Elefanten reiten. Normalerweise ist er ja nur für einen Menschen gedacht. Da sitzt man so hinter die Ohren. Da saß dann meine Hetty und ich musste hinten auf dem Rücken sitzen. Und die haben ja so richtige Stoppel. Die sind ja wirklich, also es tut richtig weh. Die können richtig reinstechen, die Haare. So hart sind die. Und das Schlimme war, ich werde immer schön runtergekullert. Dann habe ich mir raus am Leinentuch, habe ich mir dann so einen Steigbügel gebaut, dass ich mich zumindest auf dem Rücken halten konnte.
Wie lange seid ihr da oben gesessen?
Ja, da sind wir eigentlich schon täglich so 5, 6, 7 Stunden oben gesessen.
Mhm. Und immer auf der Suche nach Freiheit. Wo haben Sie die Freiheit gefunden?
Am Baikalsee, in dem Meer, wo ich alleine war.
Warum?
Da ist alles abgefallen. Das war für mich das ist schwierig in Worte zu fassen. Das Leben besteht aus so vielen Schnipsel. Sagen wir mal, das ist wie wenn man eine Festplatte fragmentiert neu. Da liegt so viel Leben rum auf dieser Festplatte. Und wenn man dann ein halbes Jahr wirklich alleine ist, dann reflektiert man dieses alles und es fügt sich zu einem Kompakten wieder zusammen, zu einem Festen, auf dem man dann neu aufbauen kann.
Glauben Sie, das ist ein Rezept für, ich will nicht sagen für alle, aber für viele von uns, mal eine Zeit lang wirklich alleine zu sein? Und, ja. Und würde das jeder aushalten überhaupt?
Ich glaube nicht, dass das jeder aushalten würde, denn was heißt, man hält es sicher aus, wenn man muss. Ich hätte es auch nicht ausgehalten, denn Sie müssen sich vorstellen, wie ich am Baikal alleine war. Ich habe 4 Monate mit niemandem gesprochen. Da fängt man dann...
Also auch kein Handy dabei, nix?
Ein Satellitentelefon hatten wir dabei für Notfall. Aber wenn man dann so, die Nächte sind ja wahnsinnig lang, die Tage sind kurz und die Nächte sind lang, da spaltet sich irgendwie dann der Mensch und man fängt Gespräche mit sich selber zu führen an. Und das geht immer weiter rein, man gräbt immer mehr Sachen aus, manchmal teils sehr unangenehme Sachen, denen man nicht mehr entkommen kann, weil es ist ja niemand da. Man hat keine Ablenkung. Man findet auch keine Ablenkung. Doch, und da war ich, denke ich mal, wirklich auch frei von all dem. Kein Handy, kein Termin, keine Nachrichten, keine schlechte Nachrichten. Einfach nichts.
Sie hatten auch keinen Kontakt zu Ihrer Frau in der Zeit, die ja in Deutschland war?
Doch, wir hatten Kontakt. Ich musste vom Nationalpark her, musste ich ein Satellitentelefon mitnehmen. Und da haben wir alle 14 Tage, haben wir da dann, wusste sie, dass mit mir alles okay ist.
Aber Sie waren froh, als Sie Ihre Frau wieder gesehen haben?
Sie ist nicht mehr zurückgekommen in die Obelbucht, das ging nicht mehr. Nee. Ich bin dann zu Hause, habe sie zu Hause noch im halben Jahr wieder getroffen.
Schönes Wiedersehen?
Oh ja,
da weiß man, was man hat an seiner besseren Hälfte.
Ja, man schätzt sich.
Wie lange kennen Sie sich?
Wir kennen uns jetzt ziemlich genau 32 Jahre.
32 Jahre?
Ja, ziemlich jung geheiratet mit 20 und 23.
Mhm. Gibt es da auch die Situation, wenn man dann eben trotzdem auf solchen Reisen 24 Stunden zusammen ist, wo man sich auf die Nerven geht?
Sicher. Ganz schlimm ist es ja, wenn wir in unserem, was heißt, normalerweise so in der Ummelbucht war es nicht so schlimm. Aber wenn wir jetzt dann im Auto unterwegs sind, auf 4 Quadratmeter und das 2 Jahre lang, man nimmt sich überall selber mit hin. Also ich sage mal so, wir kennen uns ganz genau, wir können uns blind aufeinander verlassen, auch in kritischen Situationen. Aber wir sind ganz normale Menschen, wo es Ehekrach und Zoff gibt. Ja. Und auch, wie soll ich sagen, so eine Reise ist kein Ehekittungsprogramm oder sowas.
Nein. Das heißt, man sollte schon genau wissen, wie gut man sich versteht, bevor man auf Weltreise geht.
Ja.
Also Eheprobleme lassen sich nicht lösen.
Nein, wenn man mit Problemen loszieht, die werden doch nicht besser, weil man nimmt sich selber mit.
Was macht man überhaupt, wenn man jetzt, so wie Sie, da eben auch ein halbes Jahr am Baikalsee alleine ist, viel im Zelt sitzt, was einfach saukalt ist? Womit beschäftigt man sich?
Gut, im Winter hat man da natürlich dann mal 2 Tagessituationen. Es ist hell, das wird es dann meistens um 9 Uhr rum. In dieser Zeit ist man natürlich beschäftigt, dass man schaut, dass man was zu essen bekommt. Ich musste immer wieder raus auf den Baikal und ich habe dann unter dem Baikal-Eisnetz gelegt und gefischt. Ich musste den Fisch räuchern, ich musste den Fisch ausnehmen. Ich musste dann auch immer schauen, dass ich Wasser hatte jeden Tag und ich musste schauen, dass ich Brot backe. Brot backen dauert normalerweise, im Sommer hat es immer so einen halben Tag gedauert, von 30 Grad auf 250 Grad den Ofen bringen, der draußen war, das war ein kleiner gemauerter Ofen. Und im Winter hat es 6 Stunden gedauert, bis man überhaupt das Brot reintun konnte.
Das heißt, mit diesen alltäglichen Dingen ist man im Endeffekt ausgelastet?
Untertags, ja. Untertags ist es wirklich so, man hat zu tun. Am Abend dann ist es wieder genau das Gegenteil, da hat man dann gar nichts mehr zu tun. Da sitzt man dann in seiner Jurte. Was ich auch gemacht habe, ich habe doch viel meditiert, habe das früher schon mal in Indien gemacht und gelernt. Aber das ist dann diese Zeit, wo man dann einfach wahnsinnig viel zu denken anfängt über sich. Und das ganze Leben ist da bei mir ein bisschen so Revue passiert. Und ja, und ich habe so die schönen Zeiten gesehen und habe auch vielleicht die nicht so schönen Zeiten gesehen.
Hatten Sie auch Bücher dabei?
Ja, Bücher hat man dabei, aber die waren dann immer schnell ausgelesen.
Man kann sich das gar nicht vorstellen. So ein Jahr oder so ein halbes Jahr Einsamkeit, das kann verdammt lang sein.
für mich war dann vor allem auch der Winter war dann so lang, weil ich ganz alleine war. Und weil man einfach niemand mehr hatte, mit dem man sich austauschen konnte.
Da haben wir vorhin jetzt schon drüber gesprochen, aber es ist einfach spannend, wie das ist, was mit Menschen passiert, wenn er wirklich ganz allein ist, wenn er wirklich einsam ist. Waren Sie auch in Gefahr, verrückt zu werden? Gab es die Momente?
Am Weihnachten bin ich in eine kritische Situation gekommen. Normalerweise Weihnachten zu Hause, weiß jeder, was Weihnachten bedeutet. Und ich sitze da ganz alleine und habe dann den Tag vorher, habe ich ja schon gemerkt, habe ich mit viel Aktivitäten eingebaut. Ich habe eigentlich viel mehr gemacht, dass ich wenig Ruhe finde, wenig zum Nachdenken. Und dann abends dann, ja, dann bin ich wirklich ziemlich melancholisch geworden. Und haben wir ja immer wieder diese Frage gestellt, ja, warum machst du das hier, weshalb, wieso sitzt du hier? Und habe dann auch zu fluchen angefangen. Und da habe ich seit langem wieder zum ersten Mal meine Stimme gehört. Und ich bin richtig erschrocken. Ich bin vor allem meiner eigenen Stimme erschrocken. Und dann habe ich jeden Tag angefangen zu singen. Dann habe ich immer gesungen und das war schön.
Was haben Sie gesungen?
Wir ziehen los mit ganz großen Schritten.
Und das immer hat das geholfen.
Immer das Leihlied.
Das ist ja eine skurrile Szene oder wäre eine skurrile Szene gewesen, ja, für jemand, der das von außen beobachtet.
Ja, der denkt wirklich, da sitzt jetzt einer und hat nicht mehr alles. Aber es hat mir wirklich gut getan, weil ich habe gemerkt, ich habe einfach nur nicht Gespräche mit mir selber geführt und ich war einfach dann so, ja, irgendwie so.
Aber warum haben Sie in der Situation das Experiment, die Reise nicht abgebrochen? Wäre das nicht gegangen?
Nein, das wäre nicht gegangen. Es ist ja so, am Baikal gibt es ja sowieso 3 Monate. Also wir waren ja in der Chivukui-Bucht und dort kann man normalerweise nur mit dem Boot hinkommen. Und wenn der Baikal zufriert, das bedeutet, wenn das Eis noch nicht dick ist, dann kann die Schiffe nicht mehr fahren und die Fahrzeuge noch nicht, die Autos. Und das dauert 1,5 Monate im Herbst und 1,5 Monate im Frühjahr. Und in dieser Zeit war ich also wirklich nicht zu erreichen. Da gab es keine Möglichkeit, irgendwo mir zu helfen. Und zu den anderen Zeiten hätte es vielleicht ein paar Tage gedauert mit dem Schiff.
Was das für mich wirklich noch bemerkenswerter macht, ist ja die Tatsache, dass Sie Diabetiker sind, eben seit fast 30 Jahren.
Ja.
Was hat Sie so sicher gemacht, dass Sie da nicht in eine brenzlige Situation kommen? Insulin hatten Sie immer genügend dabei?
Ja, Insulin hatte ich natürlich entsprechend mitgenommen. Beim Insulin war halt das Problem, normalerweise sollte man ja Insulin nicht zu lange in der Hitze liegen lassen und gefrieren darf es überhaupt nicht, sonst ist es kaputt. Und da habe ich mich lange mit beschäftigt, dann im Sommer dann habe ich es dann in den Baikal vergraben. Und im Winter dann hatte ich die Idee, dass eigentlich Wasser ja nie gefriert, bei solange es flüssig ist, habe das 6 Meter im Baikal versenkt in einer Plastiktüte mit der großen Hoffnung, dass die Nerpas, das sind da die endemischen Süßwasserrobben, nicht an der Leine ziehen und da spielen und mir mein Insulin mitnehmen.
Das wäre eine böse Überraschung gewesen.
Ja, es wäre halt mein Lebenselixier, ohne das geht halt nichts.
Also Insulin ist Leben für Sie?
Ja.
Aber Sie spritzen nicht, oder? Sie haben da so eine Insulinpumpe.
Ja, ich habe schon seit 10 Jahren eine Insulinpumpe. Und das würde ich sagen, ist vielleicht auch der Grund, warum man sich sowas nur wagen sollte. Man braucht wirklich viel Erfahrung, auch im Umgang mit Diabetes. Man muss seinen Körper ganz genau kennen. Aber es war trotzdem für mich die schwierigste Zeit, weil ich konnte gar nicht so viel essen durch die viele Arbeit, die wir dort hatten. Wir mussten im Sommer 14 Stunden arbeiten, um das viele Holz zu machen, um das Lager zu roden. Und ich war permanent im Unterzug. Ich habe dann die Pumpe teilweise ganz abgelegt, weil ich habe 3- bis 4-mal so viel gegessen wie zu Hause. Dann kam die Kalkulation, wir haben ein bisschen Nudeln mitgenommen und Reis, die kam total durcheinander.
Stimmt es so, wie ich es reingeschrieben habe, dass die Tatsache, dass Sie eben Diabetiker sind, Sie eher angespornt hat, solche abenteuerlichen Reisen zu unternehmen, als gebremst? Weil Sie es vielleicht auch vielen zeigen wollten, weil Sie beweisen wollten, auch ich als Diabetiker, ich kann das und ich kann sogar noch viel mehr?
Das kann sehr gut sein. Also meine Frau sagt immer zu mir, seitdem du Diabetiker wurdest, hat dich dein Leben total verändert. Ich denke mal, der Diabetes ist ein Handicap. Ich habe mit dem Diabetes nie gehadert. Ich habe ihn gleich annehmen können. Aber er war, denke ich, schon für mich auch eine Chance. Er hat mich erzogen zu einer gewissen Disziplin, zu einer gewissen Geradlinigkeit und ja, zur Lebensdisziplin. Und die schadet ja, wenn man unterwegs ist, mit Sicherheit nicht.
Ja, was heißt, wenn man unterwegs ist, grundsätzlich schadet es nicht.
Grundsätzlich schadet es nicht, ja.
Eine gewisse Selbstdisziplin. Das heißt, Sie sagen, ohne diese Krankheit wären Sie wahrscheinlich nicht der Weltenbummler geworden?
Das weiß ich jetzt natürlich nicht, wie mein Leben ohne Diabetes geworden wäre, aber ich habe schon das Gefühl, zumindest am Anfang, jetzt nicht mehr so am Anfang, denke ich schon, dass ich einfach auch, naja, vielleicht auch zeigen wollte, dass ein Diabetiker nicht unbedingt nur immer sitzen muss, keinen Sport treiben darf und.
Also hier sitzt mir wirklich das lebende Beispiel dafür,
wobei man
was man alles schaffen kann mit so einer Krankheit.
Ja. Wobei man auch sagen muss, das diabetische Leben ist nicht einfach. Viele Leute haben da viele Probleme mit. Ich habe das große Glück gehabt, dass ich diese ganze Geschichte langsam mir aufbauen konnte.
Auch weil Sie schon sehr lange...
schon 30 Jahre, in 30 Jahren, ich denke, das ist einfach die Erfahrung, die mir da hilft und das Risiko bleibt immer.
Es ist unglaublich, wenn man sich mit Ihrer Biografie beschäftigt, Herr Beck, was Sie alles schon gemacht haben, was Sie für Abenteuer bestanden haben. Wir können ja mal so ein paar Stichworte nennen, also ich nenne Ihnen diese Stichworte und Sie sagen mir vielleicht einfach ein, zwei Sätze, die Ihnen dazu einfallen. Okay? Ja. Los geht's mit fast auf dem Mount Everest.
Oh, ja. Dort war meine Lunge 70%, 80% voll Wasser und wäre kaum mehr runtergekommen.
Lungenödem.
Lungenödem,
extrem. Kurz vorm Gipfel?
200 Meter unterm Basecamp.
War Ihre Frau mit dabei?
Die war mit dabei. Ich bin dann gleich 1000 Meter abgestiegen nach Parigi und da waren dann Gott sei Dank Schweizer Ärzte, die haben dann gleich mir abtreibende Wassertabletten gegeben und haben gesagt, wenn 2 Stunden wird nicht runtergeht, müssen sie mir ausfliegen. Aber es ging in Ordnung.
In der Mongolei die Schamanenzeremonie.
Oh ja, mysteriös. Wenn da draußen die Wölfe heulen, kommt mir jetzt noch die.
Ja,
krieg jetzt eine ganze Haut, ja.
Was ist da passiert? Was haben Sie da gesehen?
Ja, wir waren in der Mongolei und wir waren dort an einem abgelegenen See und da war eine Schamanin mit ihrem Zelt. Die haben so Zelte, so ähnlich wie die Indianer Nordamerika, so Tipis und diese Frau. Da waren wir 3-4 Tage und die hat gesagt, sie macht eine Zeremonie mit uns. Und dann hat die da Zeremonie gemacht und hat sich dann da in Trance gebracht und getanzt und gemacht und hat dann meiner Frau gesagt, ja, über unseren Sohn, die hat eine Frage über unseren Sohn gehabt und es war alles in totaler Dunkelheit und nur das Feuer hat ein bisschen gebrannt und in dem Moment heulen die Wölfe und sie fällt in Ohnmacht, war weg, die war richtig weg und dann haben sie sich wieder genommen und haben sie wieder aufgestellt und dann ging es wieder weiter. Ja, das war schon mysteriös. Makaber.
Wenn man solche Sachen erlebt, also hat das ja Ihre Spiritualität auch verändert? Also waren Sie vorher jemand, der gesagt hat, naja, ich glaube an das, was ich sehe und mehr nicht?
Genau so war es. Ich bin eigentlich vom Beruf Elektrotechniker, also rein technisch denkender Mensch war ich immer und muss eigentlich jetzt sagen, durch dieses viele Unterwegssein und durch das Kennenlernen von vielen Kulturen habe ich dann total anderen Blick bekommen und glaube auch heute, dass es irgendwas über uns gibt, wo ein Einfluss auf mich hat. Ich merke das auch wirklich selber. Es sind, ich weiß nicht, wie man das so sagen soll, sind es Schutzengel, sind es irgendwelche. Es ist aber irgendwas da, das einen beschützt. Da bin ich mir sicher. Mhm.
Schön, wenn man diese Gewissheit hat. Also großartig. Noch ein Stichwort, ein schönes Stichwort. 2er Kajak auf der Suche nach Killerwalen.
Auch wieder kalt. Hohe Wellen.
Wo war das?
Das war am Nordpazifik, nördlich von Vancouver.
Ja, Kanada.
Kanada. Ja, da haben wir 2er Kajak mietet und waren mit dem 3 Wochen unterwegs. Draußen in den, da gibt es so Schären an der Küste entlang und haben dann dort Killerwale gesehen und gefunden und dann wurde es so stürmisch. Und ja, da haben wir dann auch zum Glück auch wieder mal ein Ufer erreicht.
Zum Glück auch mal wieder ein Ufer erreicht.
Ja, das war.
Ihr habt oft mal zum Glück ein Ufer erreicht.
Oder? Jetzt, wo Sie das sagen, das irgendwie heute fällt mir das auch auf. Es waren immer wieder diese Ufer, an die wir zurückkommen müssen.
Ja, wenn man das Ufer noch erreicht, dann darauf kommt es an im Leben. Ist es so, dass man wirklich nicht viel braucht, um auf Weltreise zu gehen, dass man im Endeffekt wirklich nur den Mut haben muss, zu sagen, ich traue mich das jetzt?
Ich denke mal, das ist das Erste. Das Wichtigste ist der Mut. Das Zweitwichtigste ist die Neugierde. Oder ich drehe es um, das Allerwichtigste, denke ich, ist die Neugierde. Denn für uns war immer die Neugierde der Antrieb, der Motor, der manchmal auch so schnell lief, dass die Hedy dann gebremst hat, bevor sie uns aus der Kurve gehauen hat.
Also sie ist die Vernünftige bei euch beiden?
Ja, sie muss mich da schon machen.
Sie sind noch verrückt.
An der Kantare nehmen, ja. Ja, man muss neugierig sein und man muss mutig sein und man braucht natürlich ein bisschen Geld, braucht man schon, das ist klar.
Also ihr habt schon gespart drauf?
Ja, wir haben eigentlich mit 30 Jahren haben wir angefangen, uns Gedanken zu machen, wie unser Leben verlaufen soll. Haben uns dann abends am Küchentisch immer hingesetzt und gesagt, ja, was wollen wir, was ist wichtig, was ist unwichtig, wo setzen wir Prioritäten, das ist Quatsch, das verwerfen wir, das wollen wir nicht, wollen wir Karriere machen, was machen wir? Und haben dann als Ergebnis gehabt, dass wir mit 50 Jahren wollten eigentlich finanziell so frei sein, dass wir jetzt eine bestimmte Zeit bis zur Rente oder zumindest eine bestimmte Zeit mal finanziell unabhängig sind und unsere Träume leben können.
Also ihr habt keinen Karriereplan gemacht, sondern einen Traumplan.
Ja, wir haben einfach gesagt, was wollen wir? Was wollen wir wirklich? Was ist uns im Leben wichtig? Und wussten natürlich, um das zu verwirklichen, dass wir Geld brauchen, haben dann mit 47 Jahren Kassensturz gemacht und haben gesagt, so, jetzt könnte es vielleicht reichen, jetzt probieren wir einfach, ein bisschen Mut gehört immer dazu und haben alle unsere Jobs hingeworfen.
Was haben denn die Kinder gesagt?
Ja, die Kinder, die wussten das natürlich schon länger, weil wir natürlich in der Familie da, die haben wir schon vorbereitet gehabt, aber ansonsten sind wir eigentlich mit dem Plan sehr zurückhaltend gewesen. Weil wir wussten ja auch nicht, ob das so kommt und wie es funktioniert. Und
wie waren dann die Reaktionen, als ihr wirklich das erste Mal los seid, eben 2003? auf eure zweijährige erste Weltreise?
Ja, das ist immer schwierig, was die anderen Leute über einen denken, zu sagen. Aber ich denke mal, viele haben mit Sicherheit gedacht, die sind verrückt. Ja. Die Spinnen haben gute Jobs, werfen das jetzt alles hin.
Einfach hat euch aber nicht gestört?
Nein, wir wussten, was wir wollten. Und wir das haben ja auch so ziemlich lang.
Selbstbewusstsein auch, oder?
Ja, ich denke, das ist auch entscheidend, das Selbstbewusstsein. Ja, genau. Selbstbewusstsein einfach auch, dass man nicht immer auf die anderen Leute hört, dass man sich nicht steuern lässt, sondern dass man selbst steuert.
Mhm. Ist eine ganze Menge, was dazu gehört. Aber Geld letztendlich ist es nicht.
Geld ist es in einem gewissen Umfang auch, aber das kommt dann immer irgendwie. Mhm.
Wie hat sich Ihr Blick auf die Welt jetzt verändert in diesen 8 Jahren, die Sie um die Welt ziehen?
Mein Blick auf diese Welt hat sich vor allem extrem nach diesem Jahr am Baikalsee verändert. Das Reisen, das sind so kleine Schritte, die einem verändern. Das merkt man auch nicht so intensiv, weil das geht dann langsam, geht diese Veränderung. Aber der Baikal, dieses Jahr dort, ich sage immer, mich hat es ziemlich verändert. Meine Frau sagt, mich hat es extrem verändert.
In welche Richtung?
In die Richtung, ganz einfach, dass die ganzen Werte haben eine neue Definition bekommen. Egal, ob die jetzt materiell sind, ob die jetzt sozial sind oder ob das zum Beispiel jetzt, ich habe zum Beispiel früher wahnsinnig, ich habe immer Bayern 5 gehört, jeden Tag. Mein Kind hat immer gesagt, Papa, bist du dumm, du kannst die Sachen nicht einmal eine Viertelstunde merken.
Großartig.
Da habe ich auch immer im Kopf geschüttelt. Und jetzt ist es wirklich so, also außer Mensch Otto sehe ich zurzeit keine Nachrichten, kein Fernsehen und auch diese ganzen Medien, die versuche ich ein bisschen von mir fernzuhalten, weil ich habe auch gesehen, diese Informationen, die müssen eigentlich immer positiv beeinflussen.
Absolut. Aber auch diese Souveränität kann man sich, glaube ich, nur aneignen, indem man so viele verschiedene Erfahrungen macht, wie Sie sie gemacht haben. Man kann sich noch so oft sagen, was bin ich jetzt so ein Nachrichtenjunkie? Ich bin es ja auch. Ich höre das ja auch laufend. Aber eigentlich ist es ja, wozu? Wozu muss man über alles immer informiert sein?
Es ist auch wieder diese Neugierde. Mhm. Da sind wir wieder, irgendwo schließt sich schon der Kreis. Es ist auch wieder diese Neugierde, weil wir einfach interessiert sind an allem, wir Menschen.
Ja. Und damit sind wir eigentlich schon bei dem letzten Satz in dem Lebenslauf, Herr Beck, dass Sie Wilhelm Busch eine Menge zu verdanken haben, beziehungsweise einem Motto, frei nach Wilhelm Busch. Wie lautet das?
Hoffentlich bringe ich das
ja,
zusammen.
Ja, das bringen Sie zusammen.
1, 2, 3 im Sauseschritt. Läuft die Zeit, wir laufen mit, werden müde und auch älter und dabei auch immer kälter. Drum, Mensch, sei zeitig weise, höchste Zeit ist's, Reise, Reise.
Da ist so viel Wahres dran. Wann haben Sie das erste Mal gelesen?
Das haben wir eigentlich schon gelesen. Wie wir uns mit dieser ganzen Reisegeschichte auseinandergesetzt haben, sind wir nochmal Zufall draufgekommen. Und ja, das haben uns dann auch immer wieder gesagt.
Wenn der große Wilhelm Busch das sagt, dann muss da viel Wahres dran sein.
Aber der war ja wirklich nie unterwegs. Ich weiß gar nicht, woher der das wusste. Ja,
kluger Mann. Ja. Eines glaube ich Ihnen nicht, dass Sie, wenn Sie jetzt diese große Weltreise, die ja noch längst nicht abgeschlossen ist, die ihr ja zum Teil noch vor euch habt. Also Afrika ist dran, Neuseeland, was kommt noch alles?
Australien, Neuseeland und da wollen wir nach Südostasien und dann weiter nach Amerika und Südamerika.
Gut, das dauert noch ein paar Jahre, aber dann seid ihr ja immer noch jung und dann habe ich gelesen, wollt ihr aufhören, wollt ihr euch zur Ruhe setzen, Reiserentner sein, das glaube ich nie, das schafft ihr doch nicht.
Ich weiß es nicht, ich hoffe es und ich hoffe es auch aus einem ganz bestimmten
aber
Grund.
Aber warum denn?
Ja? Ja, weil ganz einfach, wir haben gesagt, wir haben alles dran gesetzt, um diesen Planeten, diesen wunderschönen Planeten kennenzulernen. Und wenn wir diesen Planeten kennengelernt haben, denke ich mal, dann sollte einfach auch mal wieder ein neuer Lebensabschnitt kommen. Denn es sind immer wieder neue Erfahrungen, die man machen muss. Es muss so alles, wir haben gesagt, die Arbeitswelt hat ja ein Ende. Da haben wir diesen Traum gelebt jetzt, in dem wir mittendrin sind. Dieser geht auch zu Ende, dann muss wieder was Neues kommen.
Aber kann es das sein, dass man dann die nächsten 20, 30 Jahre im Nördlinger Ries verbringt? Geht das? Also jetzt wirklich ganz offen gefragt?
Das weiß ich nicht, das muss ich abwarten. Ich denke jetzt nicht, dass wir dann vor Langeweile da sterben werden.
Ja, nur noch garteln, aber das kann ich mir schwer vorstellen bei Ihnen.
Na, ich denke, vielleicht kann man dann auch das eine oder andere, man kann vielleicht über sein Leben ein bisschen nachdenken, man kann vielleicht ein bisschen resümieren, man kann vielleicht
philosophische Bücher schreiben.
Kommt drauf an. Ich glaube nicht, dass ich ein großer Philosoph bin, aber vielleicht Bücher über die Erfahrungen eines solchen langen Lebens und wie es einem da hingeführt hat, könnte möglich sein, weiß ich nicht, zu weit weg.
Jetzt sind wir erstmal sehr froh, dass Sie noch reisen, dass das noch längst nicht beendet ist und dass Sie ein unglaublich spannendes Buch geschrieben haben, natürlich gemeinsam mit Ihrer Frau, nehme ich an.
Ja, sicher.
Oder? Ja, also Auszeit am Baikalsee, ein Jahr am Limit und es gibt auch einen Film dazu.
Ja, Abenteuer Baikal, ein Jahr am Limit in Sibirien, wo eben diese ganzen Geschichten dann, ich habe da HDV-Kamera dabei gehabt und habe das so ziemlich straff dokumentiert.
Mit unglaublichen Bildern. Also wenn Sie Werner Beck sehen wollen, wie er in ein Eisloch steigt und in seiner Sauna sitzt, die ungefähr so groß ist wie eine Hundehütte, oder?
Ja, bloß ein bisschen höher.
Dann sollte man da reinschauen. Vielen herzlichen Dank, Werner Beck. Danke.
Ich bedanke mich.
Dankeschön.